Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur 200. Ausgabe von Hoffefunk. Und falls ihr euch jetzt gefragt habt, passiert heute irgendwas Besonderes, zum Beispiel gleich hüpft ein Affe aus der Torte oder so, dann muss ich euch leider enttäuschen. Wäre natürlich auch in dem Podcast sehr, sehr sinnvoll. Aber eine Kleinigkeit gibt es jetzt doch Besonderes zum Anfang, natürlich für euch an den Empfangsgeräten, aber vor allem auch für dich, Jonas. Und zwar bin ich tatsächlich nicht der Einzige, der dich heute begrüßen will.
Hallo Jonas und hallo David, hier ist der Alexander Stolz, Torwarttrainer der TSG Hoffenheim. Und mittlerweile gibt es ja schon über 5 Jahre euren Hoffefunk-Podcast und nun steht die 200. Folge an. Dazu möchte ich euch recht herzlich beglückwünschen und bin schon gespannt, was es wieder zu berichten und diskutieren gibt. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße aus Hoffenheim, Alex.
Wow, da hast du aber mal einen ausgepackt, David. Und damit natürlich auch von meiner Seite herzlich willkommen an alle unsere ZuhörerInnen zu unserer 200. Folge. Also das ist ja mal eine Überraschung, weil ich weiß gar nicht, ob sich die meisten noch daran erinnern können. Also man muss uns schon wirklich sehr, sehr lange hier verfolgen, um zu wissen, dass wir, David, hast du es gerade auf dem Schirm, wann das war? Wir hatten ja mal ein Interview, eine Interviewfolge mit Alexander Stolz, wo er sehr, sehr viel ausgeplaudert hat, auch Privates, und war sehr, sehr spannend. Weißt, hast du gerade auf dem Schirm, in welchem Jahr das war?
Das war am 31. Oktober 2020. Hört euch das gerne nochmal an. Es war, glaube ich, zwischen Folge 39 und 40. Da hat er nämlich auch viele Sachen erzählt, die er so noch keinem erzählt hat, die man so online nirgends nachlesen konnte, ja?
Ja, das war wirklich, also muss ich auch sagen, das ist nach wie vor, jetzt auch Jahre später, mit ein Highlight gewesen unseres Hoffefunks. Und ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. 31. Oktober 2020. Also ich kann eigentlich gar nicht so Revue passieren, wie lange wir das eigentlich schon machen. Ne? Man macht es Woche für Woche, guckt sich die Spiele an, labert danach darüber, macht Folge für Folge. Aber dass wir das jetzt schon wirklich so lange machen, ist wirklich echt surreal.
Ja, absolut krass. Eigentlich ja nur so ein kleines Corona-Projekt, weil wir ja beide so ein bisschen in der Phase waren, in der es einfach nicht viel zu tun gab, egal ob jetzt im Studium, bei mir in der Lehrerausbildung. Und ja, wir haben es tatsächlich bis heute durchgezogen. Zum einen sicherlich, weil es uns großen, großen Spaß macht, aber auch, weil viele einschalten. Auch dafür vielen Dank.
Ja. Ja, David, dann Glückwunsch, 200. Folge. Dann können wir ja eigentlich jetzt genauso weitermachen wie bisher auch, weil, auch wenn wir die 200. Folge heute feiern, die TSG hat ja trotzdem gespielt, ne? Und dann müssen wir auch drüber reden, ob das jetzt mehr oder weniger erfolgreich war in dieser Woche.
Ja, ganz genau. Das ist ja auch nach wie vor unser Job. Wir werden uns jetzt nicht in großen Feierlichkeiten hier begehen. Wäre sicherlich auch schön, auch wenn es am Ende dieser Folge noch eine kleine Überraschung gibt. Also ihr müsst heute, fürchte ich, bis zum Ende durchhalten. Da haben wir noch was Kleines versteckt. Aber ja, es ist ein bisschen ein Kontrast. Ne? Wir feiern Folge 200. Bei der TSG wird gerade nicht so viel gefeiert. Aber ich würde sagen, wir kommen gerade wieder zurück in die Bahn, in gewisser Weise. Christian Ilzer hat das Ganze so ein bisschen stabilisiert. Wir punkten wieder, wenn auch sehr langsam, und sind jetzt, das ist auch immer lustig, so ein bisschen zu sagen, sind jetzt an dem Punkt eigentlich wie mit Matarazzo, zumindest was die Punkteausbeute angeht. Nichtsdestotrotz, das wissen wir natürlich alle, haben wir in Folge 199 ausführlich besprochen. Es gibt eine OP am offenen Herzen, also Christian Ilzer schmeißt alles um im laufenden Betrieb, insbesondere taktisch, und es scheint langsam Früchte zu tragen. Also bei mir keimt ein bisschen Euphorie auf, liegt aber natürlich auch an dem Tor in Minute 91.
Ja, aber das ist wirklich eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, echt kurios, was gerade passiert. Wenn du dir jetzt mal wirklich einfach nur unsere Ergebnisse bis jetzt auf der Zunge zergehen lässt, und dann kannst du sogar unser, man muss es rückblickend sagen, unser Glücksspiel gegen Leipzig, wo wir einfach 4-3 gewonnen haben, weil, keine Ahnung, Euphorie, Trainereffekt, was auch immer. Man muss ehrlich gesagt sagen, dieses Spiel gegen Leipzig ist mehr oder weniger verpufft. Manche dachten ja, sie können direkt nach dem Spiel schon wieder den Champions League Badge bestellen auf ihr neues Trikot. Weit gefehlt. Ne? Also es ist dann wirklich eher so, dass man gemerkt hat, jetzt in den vergangenen Wochen, dass Christian Ilzer und sein Team massiv Arbeit vor sich haben, ne? Und dass das überhaupt kein Zuckerschlecken ist. Und wenn du auf die Ergebnisse einfach jetzt mal blanko guckst, muss man eigentlich einordnen für sich, warum überhaupt gerade Euphorie in Hoffenheim ist. weil die Ergebnisse sind eigentlich nicht gut. Wir haben kein einziges Spiel gewonnen, außer eben dieses Spiel gegen Leipzig. Ganz, ganz viele Unentschieden, viele Spiele verloren. Wir stehen kurz vorm Aus in der Europa League und was noch hinzukommt ist, dass unsere Offensive wahnsinnig ungefährlich geworden ist, seit Christian Ilzer da ist. Und trotzdem reden wir und reden auch die Medien natürlich so ein bisschen von einem Neustart in Hoffenheim, von einer Euphorie in Hoffenheim und natürlich auch, wenn ich mir die Kommentare von der Fanszene auf Instagram, auf Facebook angucke, dann gibt es einige, die sagen, ja, lasst mal Christian Ilzer und sein Team kochen. Und die sind davon überzeugt, dass nach der Winterpause, wenn er mal Zeit hat, ein paar Wochen mit der Mannschaft zu trainieren, dass er der Richtige ist. Aber die Ergebnisse sprechen eigentlich noch nicht diese Sprache.
Ja, ganz genau so ist es. Jetzt ist natürlich die Frage nach dem Warum interessant. Eine These würde ich direkt mal in den Raum werfen. Ich bin auch gespannt, was du sagst. Ich denke, in Hoffenheim hat immer noch viel mit der Spielweise zu tun. Wir erinnern uns immer noch an den Rauswurf von Alfred Schreuder, das war ganz am Anfang unserer Podcast-Historie, könnte man sagen, die ja sportlich eigentlich nicht erklärbar war. Die sicherlich Gründe hatte, dass man mit dem Ansatz, dem Spielstil, vielleicht auch mit der Beziehung zwischen Management und Trainer nicht zufrieden war. Und ich glaube, wir sehen jetzt, und das war gegen Dortmund schon auch deutlich, das, was man in der Führungsetage sehen will, aber auch das, was die Fans sehen wollen. Das, was die Fans gewohnt sind, gerade vielleicht auch die, die schon seit Rangnick oder noch länger dabei sind, die auch den Nagelsmann-Stil erlebt haben. Und man muss das auch mal ganz kurz, ganz ehrlich sagen, Dortmund hatte massive Probleme mit unserem hohen Pressing. Aber ist es das alleine? Ist es schon allein die Antwort? Denn ich glaube, Ilze hat einen Punkteschnitt von knapp 1, von knapp einem Punkt. Das heißt, okay, wir sehen, der Spielstil ist cool, er funktioniert zum Teil und jetzt sind alle wieder happy, oder wie wäre dein Erklärungsansatz?
Und zudem kommt ja noch dazu, ich möchte jetzt den Satz sagen, weil er einfach extrem cool klingt, auch wenn er natürlich nicht die komplette Wahrheit ist. Aber Christian Ilzer, der Trainer, den keiner wollte, und jetzt hat er diese Euphorie geschaffen. Wie kann sowas sein, ne? Also eigentlich war er doch derjenige, wo lange gesagt wurde, na, den brauchen wir nicht, ne, dieses Sturm-Gratz-Konstrukt abgelehnt und so weiter. Und auf einmal schafft es derjenige, nicht mal mit überzeugendem Fußball oder nicht mal mit überzeugenden Ergebnissen, sondern lediglich das Einzige, was wir bis jetzt sagen können, ist, wir sehen, worauf er hinaus möchte. Schafft er aber noch nicht. Aber wir sehen, worauf er hinaus möchte. Mehr wissen wir eigentlich noch gar nicht. Und trotzdem schafft er es irgendwie, dass man momentan ein bisschen anders, also dass auch in der Medienwelt über Hoffenheim ein bisschen anders geschrieben wird als noch zuvor. Weil, du musst ja überlegen, allein ergebnistechnisch, ich will nicht wissen, was gewesen wäre, wenn Matarazzo exakt diese Ergebnisse gehabt hätte, wenn Matarazzo jetzt kurz vorm Aus in der Europa League stehen würde, dann würden spätestens jetzt alle schreien Matarazzo raus. Und mit dem würde dann nicht so gut umgegangen werden. Also ich glaube, dass das Bewusstsein so langsam schon da ist, dass es erstens mal Zeit braucht, vor allem wenn man so eine krasse Änderung vorhat wie Christian Ilzer. Und ich glaube, dass das Bewusstsein mittlerweile auch da ist dafür, dass man echt sagen muss, gerade mit unseren Verletzungsproblemen, der Kader ist nicht so das Gelbe vom Ei.
Mhm. Ja, das ist auch was wir bisher noch kaum angesprochen haben, was uns aber auch während der letzten 4-5 Jahre viel beschäftigt hat. Wir haben gerade wirklich massive Verletzungssorgen, ne? Und wenn wir jetzt mal nur die Leistungsträger aufzählen, in Anführungszeichen, die wirklich Startelf-Potenzial haben, sind es immer noch schweineviele, ne? Also auch welche, die fest dazugehören, gerade Kabak, jetzt auch, zwar nur kurz, aber Kadarzabek, Grilic, Prömel natürlich, Tohumschu und vor allem auch Bülter und Bebu. Und nichtsdestotrotz läuft es okay, aber ja, wir haben über den Kader ansonsten ja auch schon viel gesprochen. Es ist trotzdem krass, ne? Ich finde es aber erstmal gut, dass man da Ilzer, egal ob bewusst oder unterbewusst, erstmal so ein bisschen Vorschusslorbeeren mitgibt, weil die Situation ist ja wirklich undankbar. Der stellt jetzt alles um, dreht alles auf links, ohne wirklich Trainingszeit zu haben. Bisher war ja auch fast immer englische Woche. Und dann musste man natürlich auch viel regenerativ machen lassen. Und jetzt gucken wir nochmal, ja, eigentlich ist das jetzt so fast in diesen 5 Wochen, die er jetzt, glaube ich, da ist, fast die erste Woche, wo er mal kein Spiel unter der Woche hat, Christian Ilzer. Wir spielen ja in Anführungszeichen erst wieder am Samstag gegen Gladbach.
Mhm. Aber wenn wir jetzt auf die Ergebnisse gucken und wir sehen, punktetechnisch läuft es echt bescheiden. Die Europa League haben wir jetzt auch mit Blick darauf, dass das nächste Spiel eben Tottenham ist. Und dann hast du ein Endspiel gegen Anderlecht, wo es sein kann, dass du es trotzdem nicht schaffst, auch wenn du gegen Anderlecht gewinnen solltest. Und da musst du auch erstmal gewinnen. Und trotzdem können wir natürlich jetzt nicht Christian Ilzer und seinem Team die Schuld dafür geben. Aber das wirft doch jetzt eigentlich schon ein bisschen die Frage auf, ob Matarazzo in diesen Spielen vielleicht doch mehr gepunktet hätte und der Wechsel notwendig gewesen wäre, aber vielleicht ein bisschen zu früh. Ne? Also man verbraucht ja eigentlich gerade Christian Ilzer so ein bisschen. Christian Ilzer muss jetzt gerade der Welt präsentieren, was er eigentlich vorhätte in einer perfekten Welt, ohne es tatsächlich umsetzen zu können. Ne? Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil Christian Ilzer wäre ja auch vom Typ her, ne, emotionaler Typ, kann bestimmt auch die Mannschaft mitreißen, wäre ja auch jemand, der bestimmt auch einen Trainereffekt hätte, ne, allein schon, weil er da ist. Und vielleicht nimmt man ihm auch das gerade, auch das verpufft, weil die Mannschaft gar keine Zeit hat, darüber nachzudenken, weil mittwochs ein Spiel ist, donnerstags ist ein Spiel, dann ist sonntags wieder ein Spiel, dann die Woche drauf wieder Europa League, DFB-Pokal und so weiter. Also, ja, vielleicht muss man auch so ein bisschen über den falschen Zeitpunkt reden.
Möglich. Also es gibt eigentlich 2 Antworten darauf. Man könnte im ersten Moment sagen, okay, rein mathematisch hätte man eigentlich Matarazzo bis zum Gladbach-Spiel machen lassen. Dann wäre zumindest auf Grundlage der Zahlen Matarazzo mit mehr Punkten am Ende ins Ziel gekommen. Das ist zumindest aus Erfahrung das, was passieren hätte können. Wissen wir natürlich nicht. Aber ne, einfach mal so als Erfahrungsargument. Jetzt ist aber die Frage, zahlt sich der frühere Wechsel dadurch vielleicht doch aus, dass Ilzer jetzt diese 4 Wochen hatte, um die Mannschaft anzupacken, zu entwickeln und so weiter? Das wissen wir nicht, das werden wir auch nie erfahren. Es kann aber sein, dass das schon in gewisser Weise zieht. Und ich hatte schon auch das Gefühl jetzt gegen Dortmund, und da spreche ich jetzt nicht vom Ergebnis, sondern ich gucke mir die Statistiken an, ich bedenke nochmal das Spiel, das ich verfolgt habe, dass da schon ziemlich viel geglückt ist. Mit einer Mannschaft, mit einer Aufstellung, die jetzt gar nicht mal so geil ist. Auch wegen Verletzungssorgen möglicherweise oder weil der Kader nicht von Ilzer und Schicker zusammengestellt war. Und deswegen macht mir dieses Dortmund-Spiel schon Mut. Ne? Doppelt so viele Schüsse aufs Tor, 6 Kilometer mehr gelaufen. Dortmund konnte sich ganz schwer nur hinten raus befreien, trotz Schlotterbeck und Schan. Und Dortmund hat auch wahnsinnig wenig Torgefahr ausgestrahlt, was auch vielleicht unserer Abwehr ein bisschen Mut machen kann.
Mhm. Ja, und ich glaube, was Christian Ilzer gerade auch sehr positiv ausgelegt wird, warum man vielleicht auch ein bisschen über die Ergebnisse hinweg guckt, der Respekt dafür, mit einem Chaves, mit einem Nzoki, mit einem Samaseku und mit einem, ja, JBL ist nicht immer in der Startelf, aber oft, und noch einen JBL. Diese 4 Spieler oder 3 Spieler und Chaves generell integriert zu haben oder wieder integriert zu haben, diese Leistung wird, glaube ich, Christian Ilzer gerade sehr hoch ausgelegt. Und da muss ich auch wirklich sagen, da gebe ich den Leuten, die das so machen, auch recht. Weil in Samaseku so wieder hinzukriegen, der war der beste Spieler gegen Bukarest, war jetzt auch wieder gegen Dortmund extrem solide, und ich will jetzt gar nicht bei Transfermarkt.de gucken, wie viele Jahre der in der Versenkung verschwunden war.
Ich glaube 2, aber darauf kommt es auch nicht genau an, aber ich stimme dir zu. Und ich glaube, es ist jetzt vielleicht auch der Zeit, um nochmal ein bisschen über Personalien zu reden, weil ja da schon ein bisschen was durcheinander geraten ist und auch sicherlich zum Teil sinnvolle Entscheidungen getroffen wurden. Vielleicht erstmal kurz zu Samaseku. Ne? Wir haben jetzt sicherlich das Problem, dass einerseits Grilic verletzt ist und oder aussortiert wurde. Warten wir es ab, dass ein Geiger noch nicht wieder auf dem Stand ist, auf dem er mal war. Und ja, dass jetzt Samaseku wieder in der Position ist, zu spielen. Und ich würde sagen, das waren jetzt keine schlechten Spiele. Also natürlich waren Samaseku nie der die krassen Offensivimpulse gesetzt hat. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Das hat er vor 3-4 Jahren auch nicht gemacht. Aber was Also ich höre daraus, dass du es gut findest, dass Samaseku wieder integriert wurde. Was gibt er denn der Mannschaft, was vielleicht ein Grilic so nicht könnte?
Aggressivität. Mhm. Und er hält seine Position. Ganz einfach. Er ist, und das habe ich vor Jahren auch schon gesagt, als er schon mal Stammspieler war, er ist einfach der Staubsauger vor der Abwehr. Und jemand, der ausschließlich defensiv denkt und wirklich sagt, ich halte den anderen, den etwas kreativeren Spielern im Mittelfeld, und davon haben wir ja jede Menge, kann man ja fast drüber reden, ob wir zu viele haben mit Kramaric, Bischof, Loschek, Stach und so weiter. Da brauchst du einfach, du kannst nicht nur Künstler auf dem Platz haben. Du brauchst an einer gewissen Stelle auch einfach diese Abräumer, diese Arbeiter, die einfach sagen, du kannst so ein bisschen mehr die Wege gehen und ich räume hinter dir ab. Solche Spieler sind elementar wichtig, auch noch auf Bundesliga-Niveau. Und ich freue mich gigantisch darüber, dass Samaseku scheinbar endlich wieder der Spieler sein darf, der er eigentlich ist. Da stellt sich aber natürlich die Frage, wenn wir mit Samaseku, ne, also scheinbar hat Samaseku ja nicht viel gefehlt, außer ein bisschen Vertrauen und vielleicht mal ein bisschen Streicheleinheiten vom Trainer. Mehr hat ja scheinbar nicht gefehlt, weil er hat ja nicht lange Zeit gebraucht, um jetzt wieder Fuß zu fassen. Das ist natürlich die Frage, was hat er vorher getan oder was haben die anderen Trainer nicht in ihm gesehen? Dass man so lange und ja auch Verletzungsprobleme im Mittelfeld hatte, man hatte einen Samaseku die ganze Zeit, hat ihn dann auf Krampf verliehen oder hat ihn auf der Bank oder auf der Reserve verrotten lassen, nur um jetzt wieder zu sagen, aha, da haben wir ja noch jemanden und er macht's wieder top. Was war da die ganzen Jahre los? Das frage ich mich wirklich.
Ja, das ist eine gute Frage. Also es kann jetzt nicht allein die Leistung sein. Wir müssen aber eine Sache nochmal bedenken, die, denke ich, schon schwer ins Gewicht schlägt. Er saß bei Matarazzo nur draußen. Er saß bei Breitenreiter nur draußen und er saß auch bei Olympiakos Piräus nur draußen, wo er ja ausgeliehen war. Und ich glaube, beim FC Cadiz hat er jetzt auch nicht die ganz große Rolle gespielt. Da war er nämlich auch ausgeliehen. Sein Marktwert ist zusammengeschrumpft auf eine Million Euro, Jonas. Das heißt, er konnte jetzt 3-4 Trainer nicht wirklich von sich überzeugen. Und es gibt aus meiner Sicht dafür nur eine einzige Erklärung. Einstellung. Mhm.
Ja, aber ich würde da, David, Einstellung, ja, ist auch Teil meiner Antwort, aber ich würde ein bisschen weiter ausholen. Ich habe es dir, glaube ich, während des Spiels haben wir uns auch in WhatsApp ausgetauscht und da habe ich dir auch schon eigentlich so ein bisschen meine Hypothese gesagt, warum ich glaube, warum Christian Ilzer? Warum ist Ilzer jetzt der Trainer, der sagt, Samaseku, den schnappe ich mir? Natürlich, auch aufgrund natürlich der Verletzungsprobleme. Du weißt nicht, ob Samaseku Fuß gefasst hätte, wenn beispielsweise ein Tuhumcu da gewesen wäre, der diese defensive Rolle natürlich auch kann. Ja. Sei es drum. Er hat sich für Samaseku entschieden, hat ihm enorm das Vertrauen ausgesprochen und jetzt kommt die Sache, warum. Ich vermute, wenn er wirklich 3, 4, 5 Trainer nicht von sich überzeugen konnte und eigentlich auf dem Spiel immer eine gute Leistung gebracht hat, dass er keine gute Einstellung im Training zeigt, dass er nicht, einfach nur von der Vermutung, dass er nicht der Trainingsfleißigste ist, dass er sich vielleicht im Training ein bisschen zurückhält, dass er da einfach nicht so richtig in die Zweikämpfe reinkommt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, dass man im Training einfach nicht denkt, Samaseku, boah, der ist ein Zweikampfmonster, der bringt mir aber wirklich was. Und dass deswegen Trainer, die ihn nicht so wirklich kannten, sehr gerne übersehen haben. Oder man denkt natürlich auch als neuer Trainer, so, wir haben jetzt Samaseku, ne? Also das ist so ein Kreislauf, dem er irgendwann nicht mehr sich entziehen konnte. Du kommst als neuer Trainer wohin, denkst Samaseku, eigentlich guter Spieler, aber der sitzt seit Jahren auf der Bank. Der muss jetzt im Training mich davon überzeugen, dass ich ihn wieder spielen lassen soll. Aber wenn Samaseku einfach kein Trainingsspieler ist, dann hat er das all die Jahre nicht geschafft. Und jetzt, ich glaube, Christian Ilzer hat es vielleicht geschafft, mit ein paar persönlichen Gesprächen, vielleicht ein bisschen mehr aus ihm rauszukitzeln. Aber die Grundthese von mir ist, Christian Ilzer schenkt Samaseku sein Vertrauen, weil er noch an die Zeiten von Samaseku bei RB Salzburg denkt. Und Ilzer ist Österreicher. Ilzer hat wahrscheinlich jahrelang die österreichische Liga intensiver verfolgt als andere Trainer und kennt wahrscheinlich noch von früher Samaseku, wie gut er denn bei Salzburg war. Und er muss ja in Salzburg hervorragend gewesen sein. Sonst hätten wir ja damals nicht 12 Millionen für ihn hingelegt. Und ich glaube, dass Ilzers Mission war, unabhängig der Trainingsleistung, er möchte diesen Salzburger Samaseku wieder rauskitzeln und deswegen hat er ihn vielleicht mal ins Spiel reingeschmissen, ohne dass er vielleicht im Training überzeugt hat. Und das hätten andere Trainer vielleicht nicht getan.
Das kann auf jeden Fall gut sein, finde ich nicht unlogisch. Ich habe aber noch eine unromantische Antwort, falls du sie hören willst.
Gerne.
Also auf die Frage, warum spielt er Samaseku wieder? Mangel an Alternativen. Ich habe mir gerade nochmal unseren Kader angeguckt und es ist ja jeder verletzt. Oder, also die einzige Option war eigentlich, wir ändern das System. Wir wissen, dass Ilzer da mutmaßlich sehr verbissen ist, sein System durchzuziehen. Oder Geiger spielt Stamm. Und Geiger ist wirklich, es tut mir leid, dass sozusagen immer, wenn man wieder auf ihn baut, ihm viel Spielzeit gibt, ist er sofort wieder verletzt. Das ist wirklich eine feste Regel in den letzten 5 Jahren. Da kannst du echt die Uhr danach stellen. Jetzt hatte er ja immer wieder Kurzeinsätze, das hat er offenbar verkraftet. Ne? Da ist er immer noch fit. Hier mal 20 Minuten, da mal 18 Minuten. Aber das war die einzige Option, die er hatte. Ansonsten gab es nur noch Florian Micheler. Das war's. Mhm.
Ja, jetzt hast du mir natürlich so ein bisschen, wie du gesagt hast, wirklich die Romantik aus den Segeln genommen. Aber ich habe trotzdem, ich glaube, die Wahrheit liegt am Ende in der Mitte.
Ich glaube auch.
Ich glaube, es ist auch schon viel zusammengekommen, dass er gespielt hat, aber ich glaube, Ilzer ist auch schon ein Trainer, der ihn jetzt, der gedacht hat, sag mal, Seku, auf den könnte man mal wieder bauen. Ne? Also ich glaube, Ilzer ist schon jemand, der sich immer einen persönlichen Eindruck von Spielern erstmal, also selber holen möchte. Weil ich habe echt das Gefühl, vor Ilzer, bei Matarazzo, bei Breitenreiter und, da konnte der gesamte Kader verletzt sein und sag mal, Seku hätte nicht gespielt.
Das stimmt.
Also, ne? Da hätte, andere Trainer haben wirklich Leute aus der A-Jugend hochgezogen, bevor sag mal, Seku gespielt hat. Und da hat sich Ilzer natürlich da jetzt dagegen entschieden.
Klar, man hätte durchaus Geiger oder Michela spielen lassen können, sicherlich. Oder man hätte auch sagen können, wir spielen einfach mit einem offensiveren. Oder wir machen irgendwie, Stach spielt auf der 6 und irgendwie Bischof so auf der 8. So eine Tricklösung irgendwie wollte man aber nicht. Und es hat sich ja auch ausbezahlt, es ist absolut sinnvoll. Und an sich ist Stach und Samaseku auch eine sehr spannende Kombi auf dieser Position, muss ich sagen. Das kann, Betonung auf kann, die Zukunft sein. Warten wir es mal ab, ob dem wirklich so ist.
Ich muss es wirklich nochmal sagen. Ich fand Samaseku auch früher schon. Ich habe es nie verstanden, warum der irgendwann gebencht wurde. Aber man muss wirklich Samaseku genau beobachten, um zu verstehen, wie wichtig der eigentlich für ein Team sein kann. Ne, ich habe ja damals immer schon gesagt, auch von der Spielweise, auch wenn Kanté natürlich absolute Weltklasse ist, aber der war auch früher schon unser kleiner, so ein Mini-Kanté. Weil was macht Kanté? Er arbeitet ausschließlich für die Mannschaft gegen den Ball und wenn er den Ball erobert, dann macht er keine Tricks oder versucht dann erstmal 2 aussteigen zu lassen, sondern er gibt direkt mit einem Kurzpass, keine langen Bälle, keine Risikobälle, sondern mit einem Kurzpass über 2-3 Meter dem nächstgelegenen Spieler den Ball und geht direkt danach zurück in seine Position und versucht wieder Lücken zu stopfen. Das ist die Aufgabe von Samaseku. Und ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, auch wenn man natürlich nur 11 Spieler auf dem Platz stehen haben darf, dass man einen Spieler, der ausschließlich so eine Aufgabe übernimmt, so ein Spieler kann gerade auf unserem Niveau ein kompletter Gamechanger sein. Und das finde ich so angenehm, dass der keine Risikobälle spielt, dass der nicht versucht, den Millionenball zu spielen, sondern dass er sagt, ich bin ein Zweikampfmonster und danach spiele ich den 2-Meter-Pass auf Bischof und guck mir an, was mein Nebenmann macht. Das finde ich sehr angenehm.
Das stimmt. Und das ist auch so ein bisschen dann oder es passt dazu. Ne? Ich glaube, dass jetzt Leute, könnte ich mich auch dazu zählen, die vielleicht kein tiefgehendes Verständnis für Fußball haben, dann im Zweifel so eine Doppel-6 aufstellen würden wie Stach und Grillitsch. Würden da aber eben vergessen, dass es eben auf der 6 auf viel, viel mehr ankommt, als auf diese ganz, ganz typischen Fußball-Skills. Natürlich hilft uns Samaseku nicht weiter bei der Frage, wie schießen wir wieder mehr Tore. Aber es gibt ja 2 Fragen zu beantworten. A, wie schießen wir wieder mehr Tore? Und B, wie schlucken wir nicht jedes Spiel 3 Tore? Und bei letzterem scheint Samaseku ein Teil der Lösung zu sein. Und das werden wir weiter beobachten. Ich finde es aber auf jeden Fall in dem Fall gut und mutig. Ein bisschen kritischer sehe ich es bei einem anderen Punkt. Ich habe jetzt das Gefühl, Jonas, über die letzten 4-5 Wochen dass Christian Ilzer natürlich offensichtlich zur Viererkette tendiert, aber auch zur Lösung Nsocki Chavez tendiert. Das Akpoguma bekommt zwar auch Spielzeit, aber immer weniger als die anderen zwei, deswegen würde ich mich jetzt einfach mal so festlegen. Und Ranac sitzt mittlerweile immerhin wieder auf der Bank, spielt ansonsten aber keine Rolle. Inwiefern hat denn diese Kombi Nsocki Chavez aus deiner Sicht eine Perspektive für die, sagen wir mal, Rückrunde?
Es hat eine Perspektive und du kannst damit auch Bundesligaspiele gewinnen. Aber du kommst damit ganz bestimmt nicht in die Top 6, Top 7 dieser Liga. Das ist die Antwort. Das ist wirklich in Ordnung. Und vor allem, was ich auch wirklich bei Chavez extrem geil finde, der hat von der ersten bis zur 95. Minute einen Killerblick drauf und rennt wie ein Geisteskranker in jeden Ball. Und ne, das haben andere Spieler tatsächlich nicht. Also Akpoguma hat natürlich auch dieses Tempo, aber dieser Wille in den Augen, den hat eigentlich hinten drin ausschließlich Chavez. Dass er wirklich um jeden Ball kämpft. Und Nsocki hat natürlich über die Anlagen von Nsocki, haben wir auch schon geredet. Aber das ist halt eine Kombination. Das kann zwei, drei Spieler am Stück gut gehen, aber das ist jetzt ganz bestimmt keine Kombination, wo du sagst, das ist jetzt die Endlösung. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und wo diese Kombination massiv Probleme hat, ist natürlich beim Spielaufbau. Du brauchst diesen zwei Innenverteidigern eigentlich keinen Ball geben. Ne? Nsocki, der versucht es immer so ein bisschen, macht es eigentlich manchmal ganz geschickt, aber der ist da einfach nicht konstant genug. Und Chavez, habe ich das Gefühl, ist einfach ein Verteidiger auf Bundesliga-Niveau, aber kein Fußballer auf Bundesliga-Niveau, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, aber der versucht ja den Spielaufbau auch gar nicht, deswegen macht er auch keine Fehler.
Genau, aber dann musst du halt wissen, du musst halt ganz genau wissen, du hast da hinten eine Verteidigung, von denen brauchst du den Spielaufbau nicht erwarten. Und jetzt kannst du entweder sagen, das ist okay für mich, wenn das andere Leute übernehmen, oder du kannst sagen, damit beraubst du dir natürlich auch enormer Qualität. Weil was ist natürlich das Beste? Du hättest Verteidiger, die so verteidigen wie Chavez, aber zusätzlich noch den Spielaufbau drauf haben. Ne? Und das ist halt diese Kombination nicht. Die haben beide ihre Stärken, aber die haben beide halt auch massive Schwächen.
Absolut. Was man jetzt aber an der Stelle schon festhalten muss, das wäre zumindest meine These, wir waren ja immer noch so ein bisschen vorsichtig, aber Arthur Chavez hat jetzt 14 Pflichtspiele für die TSG gemacht, 8 in der Bundesliga, 4 in der Euroleague, 2 im Pokal und der Junge hat definitiv Bundesliga-Niveau. Du hast es aber schon skizziert, es liegt im Wesentlichen an seiner Einstellung, aber das ist ja letztlich auch Wurst. Ne? Wir haben ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, gerade in den Anfängen unseres Podcasts, dass es ja bei Benny Hübner eigentlich nicht großartig anders war. Dass der auch mehr oder weniger aus dem Nichts kam von Ingolstadt und dann uns zu europäischen Teilnahmen mitgeführt hat, zusammen mit Vogt und Akpoguma oder weiteren, einfach mit einer sehr, sehr guten Einstellung. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein komisches Beispiel ist, Jonas, aber eigentlich dieser Zweikampf, der fast zum Elfmeter geführt hätte, ist eigentlich ein gutes Beispiel aus meiner Sicht. Weil daran sieht man, okay, Gerassi ist fußballerisch cleverer als Chavez, ist wesentlich wendiger und hat auch eine Top-Ballannahme, die Chavez so nicht hätte. Aber Chavez ist einfach da und macht genau die Art von Intervention, die noch nicht für einen Elfmeter reicht. Genau die Grenze. Das ist genau so, dass jetzt das 10% mehr und es hätte den gegeben. Puh, aber gibt es nicht.
Also ich sehe die Szene ganz anders. Ich hätte erwartet, dass Gerassi tatsächlich gelb dafür kriegt, wenn du es dir nochmal anguckst. Ich weiß nicht, ob das regeltechnisch drin ist, dass wenn er sich's nochmal anguckt und auf Elfmeter prüft, dass er Gerassi tatsächlich für Schwalbe auch gelb geben kann. Aber das, was Gerassi da mit diesem Streichler über den Bauch macht, ist eine Frechheit. Klar, es ist ein Profi, gut. Er wird dafür bezahlt, Elfmeter rauszuholen, aber ich hoffe wirklich, dass der Schiedsrichter dazu Gerassi wirklich nochmal ganz deutlich gesagt hat, Freundchen, das wäre nicht mal ein Foul gewesen außerhalb vom Strafraum. Das war wirklich gar nichts. Also Chavez hat sich ja auch das Brett gelacht.
Ja, natürlich. Aber ich meinte ja eigentlich eher, dass er da überhaupt nicht den Kontakt verliert, dann auch so ein bisschen zuppelt, völlig harmlos, was Gerassi ja auch tut, habe ich alles gesehen. Aber dass er sich da nicht übertölpeln lässt und auch diese Grundaggressivität, die er hat, die man auch einfach in der Szene merkt, wo er dann hoffentlich nur irgendwie noch ein bisschen Dirty Talk macht mit dem am Boden liegenden, wer war denn das? Ich glaube, Gittens.
Ja, das
der dann, Gittens, ja. Der dann irgendwie sauer wird. Ich mutmaße, so wie ich die Bilder interpretiert habe, dass er ihm irgendwie sowas wie du Schwalbenkönig ins Ohr gerufen hat oder irgendwie sowas oder was anderes, was ein bisschen beleidigender vielleicht war. Aber das ist genau die Grundaggression, die wir brauchen, weil sowas strahlt, das tut mir leid, ein Socki halt gar nicht aus. Der doppelt so viele Anlagen hat, doppelt so viel Potenzial, sieht man sicherlich auch daran, dass eine unserer besten Kontersituationen, oder Konter, weiß ich gar nicht, ob man das so nennen kann, hohen Ballgewinne eher, durch einen Socki eingeleitet wird, der da ein perfektes Timing beim Pressing hat, auch sehr riskant zugegebenermaßen, aber der dann gleichzeitig wirklich dann einen sehr mittelmäßigen Kopfball spielt, den Rainer versenkt und auch im Spielaufbau da Samar Sekou komplett den Rücken spielt, also da wieder zwei Schnitzer drin hat, die auch böse hätten enden können, beide. Und das ist halt das Problem. Ich glaube tatsächlich, dass, vielleicht gilt es für beide, ich glaube, dass es besonders für Chavez gilt, ehrlich gesagt, wenn die jetzt einen erfahrenen, konstanten Verteidiger an ihrer Seite hätten, dann sähe das wirklich gut aus. Das kann natürlich ein Kabak sein, aber auch
Kabak ist ja eigentlich vom Ansatz her genauso wie Arthur Chavez. Ne? Mhm. Der hat die gleiche Aggressivität und auch wenn Kabak brutal die Erfahrung hat, und auch viel redet auf dem Platz und auch, ne, auch dreckig ist. Auch Kabak ist für mich kein Abwehrchef. Du bräuchtest aber, ja, ich weiß, die meisten können dieses Thema nicht mehr hören. Aber mach Dreierkette und stell in die Mitte von Chavez und Nsocki oder von Neos Akpuruma, stell Kevin Vogt dahin und ich bin glücklich. Ich will nicht wissen, wie ein Chavez funktioniert oder Chavez links, Kabak rechts, in der Mitte ein Vogt. Boah, das wäre richtig geil. Sowas in der Art, ne?
Ja, klar. Und das ist jetzt gerade schon so ein bisschen das Problem, dass das jetzt alles irgendwie Stach übernehmen muss. Dass aber das Problem ist, dass halt manchmal einfach einer der beiden Innenverteidiger am Ball ist und dann geht da relativ wenig hinten raus. Und da sehe ich jetzt auch noch nicht die Lösung. Und du hast schon recht, Kabak war da jetzt auch nie besonders stark. Also man darf jetzt auch nicht mit ihm da alle Hoffnungen verknüpfen. Jetzt gehen wir mal davon aus, er wäre wirklich im Januar, Februar schon wieder einsatzbereit. Das wäre natürlich überraschend und glücklich, könnte aber sein. Dann sind damit ja nicht alle Probleme weg. Einerseits, ne, weil er, wie gesagt, nie dieser technisch feine Spieler war, der da die großen Lücken sieht. Und auf der anderen Seite, weil er halt auch alle 3-4 Spiele mal einen Schnitzer drin hatte, ehrlich gesagt.
Und alle 5-6 Spiele auch mal gesperrt ist.
Ach so, ja.
Aber ich finde diese Aggressivität geil. Die Frage ist halt nur, wie viele von diesen Kämpfern kannst du auf einem Platz ertragen? Ne, weil, also grundsätzlich, guck mal, wir haben jetzt jahrelang eigentlich den Aufbau hinten raus aus der Dreierkette organisiert. Und es ist ja immer noch die gleiche Mannschaft. Jetzt kommt ein anderer Trainer mit einer anderen Philosophie und auf einmal hast du hinten zwei Verteidiger, von denen kannst du den Aufbau nicht erwarten. Dann hast du vorne dran mit Samar Sekou zusätzlich noch ein Sechser, von dem kannst du den Aufbau auch nicht erwarten. Dann hast du einen Stach, auf dessen Schultern das jetzt alles liegt und die ganzen Kreativen, die hast du vorne dran in der Reihe, wo du ja erstmal hinkommen musst. Ne? Das heißt, die einzige Möglichkeit, und das will ja Christian Ilzer eigentlich auch, ist Balleroberung, eben durch diese aggressiven Leute, sagen wir Sekou, Chavez und so weiter, und dann muss die Post abgehen. Das heißt, dieses Ballgeschiebe, das kann mit dieser Mannschaft eigentlich gar nicht funktionieren, weil wir einfach nicht die Ballkünstler, also wir haben nicht genug Ballkünstler auf dem Platz für diesen Ansatz. Aber dieser Ansatz kann trotzdem funktionieren. Und jetzt komme ich eigentlich zum nächsten Thema, was mich extrem wundert die letzten Wochen. Erstens mal natürlich, wo ist André Kramaric? Wo ist André Kramarics Form? Und kann André Kramaric überhaupt was dafür? Warum rennt der unter Christian Ilzer, jetzt wo wir uns eigentlich darauf eingeschossen haben, dass er kein Stürmer mehr ist, sondern eben unser zentraler Mittelfeldspieler, warum rennt André Kramaric in dem Alter auf einmal wieder auf dem Flügel rum? Versteht es irgendjemand?
Es ist zumindest mal befremdlich, ja. Ich find's tatsächlich auch komisch. Und stell mir vor allem einfach die Frage, warum nicht Loschek dort spielt, wo Kramaric jetzt spielt? Das ist die Frage, die ich gerne Christian Ilzer stellen würde.
Aber es gab gefühlt auch schon verschiedene Zehner. Ne, also wir spielen ja nicht so ein richtiges 4-2-3-1. Ich verstehe das schon, dass unsere Flügel Das sind keine richtigen Flügel, die sind eher so, das sind eher so linke und rechte Zehner. Also die sind sehr viel enger, dass du natürlich auch mit den Außenverteidigern, mit Pras, mit Gendrey, mit Kalajabek, wer auch immer da steht, dass die natürlich auch hinterlaufen können. Das verstehe ich schon, dass das keine richtigen Flügelspieler sein sollen, gerade auch mit Bischof rechts. Aber gefühlt hat jeder schon auf der 10 gespielt. JBL hat schon auf der 10 gespielt, Bischof hat schon auf der 10 gespielt. Loschek hatte diese Rolle schon. Der Einzige, den ich da unter Ilzer noch nicht so wirklich gesehen habe, ist Kramaric. Und also so ein bisschen tut er mir leid auf der linken Seite. Auch wenn er natürlich jetzt nicht gerade in der besten Form ist. Aber ich frage mich halt, inwieweit du ihm das selber vorwerfen kannst, wenn du da auf der linken Seite auf einmal in Sprintduellen bist mit den schnellsten Verteidigern der Liga.
Ja, befremdet mich tatsächlich auch ein bisschen. Also... Wenn du mich jetzt entscheiden lassen müsstest, würde ich ihn ja dann fast sogar eher als falschen Neuner einsetzen oder so, als da links. Aber das kann natürlich auch sein, dass ich das einfach noch einspielen muss. Und wie gesagt, wir haben auch das Problem mit dem Spielaufbau. Und das ist Kramaric etwas schwerer hat, sich den Ball eben tief zu holen als noch vorher. Aber schauen wir mal. Ich fand schon, dass er jetzt gegen Dortmund wieder im leichten Aufwind zumindest war. Aber ja, hätte ich so auf gar keinen Fall erwartet. Nichtsdestotrotz finde ich diese Offensivreihe schon in gewisser Weise vielversprechend, wenn wir das mit dem Spielaufbau noch irgendwie besser hinkriegen oder es halt noch konsequenter hinbekommen, uns offensiv die Bälle zu holen. Jetzt vielleicht noch ganz kurz eine weitere Baustelle, und das ist eindeutig eine Baustelle, und das ist die Neunerposition. Wo wir ja faktisch genug Spieler haben, anders als auf der 6 gerade, aber irgendwie keiner so richtig performt. Ne, gehen wir es mal kurz durch. Jetzt hat Mörstedt gespielt, wir hätten aber auch noch einen fitten Tabakovic, einen fitten Berisha, ebenfalls noch in der Hinterhand. Loschek könnten wir auch nach vorne schieben und vielleicht kommt auch bald ein Bebou wieder und Bülter fehlt halt massiv. Okay, aber was hältst du jetzt von dieser Variante, die mir fast so ein bisschen vorkommt wie eine Notlösung, jetzt da Mörstedt reinzuschmeißen?
Das ist daraus geboren, dass Christian Ilzer seine Stürmer momentan genauso einschätzt, wie ich das tue. Loschek sieht nur aus wie ein Stürmer, ist aber keiner. Der will ja gar nicht in den Strafraum. Der will sich ja überall die Bälle holen, nur nicht vorne.
Hat übrigens Matarazzo auch schon gesagt. Das hat er so ein bisschen an ihm vorsichtig kritisiert, genau.
Also, wenn du Loschek als Stürmer holst, dann hast du dein Geld verschwendet. Und wenn er Kramaric jetzt die Zehnerposition klaut, auch ein schwieriges Thema, ne? Also, so ein bisschen Loschek ist so auf der Suche nach seiner Position. Ich meine, dieses eine gute Spiel gegen Leipzig, das rettet ihn jetzt auch nicht wirklich. Er zeigt gute Ansätze, aber bis jetzt 18 Millionen, puh, weiß ich nicht. Bis jetzt eher so 1,8 Millionen. Dann Mörstedt, der hat die A-Jugend zerschossen, aber du merkst halt einfach, A-Jugend und Männerfußball, das ist dann doch nochmal eine ganz andere Liga. Und dann hast du ja eigentlich die du in die Verantwortung nehmen musst. Tabakovic, Zweitliga-Top-Torjäger, muss ich wahrscheinlich gerade an die Bundesliga gewöhnen, dem mache ich auch keinen Vorwurf, denn hat nie jemand überhaupt für den Startelf vorgesehen. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, Berisha. Hätten wir den Kassenzettel noch und er wäre jetzt wieder in Augsburg. Ich würde ihn nicht vermissen.
Natürlich nicht. Das mag jetzt traurig sein, aber das ist jetzt wirklich keine emotionale Aussage. Ich würde ihn jetzt für 8 Millionen sofort verkaufen und er hat 14 gekostet.
Ja. Es ist leider einfach so. Und das hat tatsächlich zum Teil natürlich damit zu tun, dass er uns in der Zeit, wo er da ist, noch überhaupt keine emotionalen Momente geschenkt hat, wo ja normalerweise ein Stürmer prädestiniert dafür ist, ne? Eine Mannschaft wie zum Beispiel, guck mal, wie schnell JBL das jetzt geschafft hat, dass die Fans ihn geil finden. Da reichen 2-3 Türchen aus und du bist der geilste Ficker. Aber erstens mal, Berisha hat das noch nicht geschafft und dann kommt diese menschliche Komponente, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, er ist erstens mal auf dem Platz so einer, der eher die anderen ein bisschen für sich rennen lässt und ist er. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, er beschäftigt sich mehr damit, wie er auf dem Platz aussieht oder welche Trikotnummer er trägt, als wie er spielt. Also, weißt du, was ich meine? So vom Spielertyp her.
Und ist das ihm...
Ja. Das ist so ein Spielertyp, der hat ja jetzt am Anfang des Jahres dann, glaube ich, seine Trikotnummer gewechselt auf die 10. So, noch nichts gerissen, aber sobald der Spieler mit der 10 weg war, ich glaube, Weghorst war es, sofort im Büro gewesen und gesagt, ich hätte gern die 10. Aber noch kein Ball gestoppt bei der TSG.
Ne? Ja, leichte Hyperbel, aber ich kann es nachvollziehen und auch wenn man mal andersrum schaut, ne? Auch jetzt mal mit ein paar Ausnahmen, auch ein Loschek, auch ein Tabakovic sind nicht an dem Punkt, an dem sie sich selber gerne sehen würden, an dem die Fans sie gerne sehen würden. Und Berisha hat ja immerhin auch schon ein Tor und eine Vorlage. Nichtsdestotrotz lese ich deutlich, deutlich weniger Kritik an Tabakovic oder an Loschek als an Berisha. Und woran liegt das? Dass man immer das Gefühl hat, der könnte noch einen Schritt mehr machen. Der könnte noch ein bisschen, weiß ich nicht, engagierter beim Pressing sein. Auch wenn er dann eingewechselt wird. Der müsste ja wirklich doppelt so viel Lungenvolumen haben als die Verteidiger, aber man sieht davon, sorry, nix.
Ja, und dann gab es natürlich auch eben diesen Vorfall, dass er ja sogar, ich glaube, das war ja noch Matarazzo,
ja,
der ihn da auch suspendiert hat, ne? Für einige Aussagen, die jetzt auch nicht gerade mannschaftsdienlich waren. Und das passt halt alles einfach so ein bisschen ins Bild. Ich kenne Berisha nicht. Oder jeder wird es bestimmt gerade nachvollziehen können daheim. Wir kennen ihn nicht. Ich war noch nie mit ihm brunchen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich wüsste ungefähr, wie sein Charakter funktioniert. Ne? Und ja, das ist...
Und genau, und guck mal, er ist ja auch jetzt auch nicht der gewesen, der da 200-300%ige daneben gesetzt hat. Das ist einfach der Eindruck, der entsteht, wenn man ihn auf dem Feld beobachtet. Ne? So ein bisschen das, was dann Mehmet Scholl an Mario Gomez kritisiert hat. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad unfair, ja. Aber man sieht dann einfach, wie damals, okay, Klose trifft auch nicht häufiger, aber man sieht einen Unterschied auf dem Feld. Und das ist das, was ich bei Berisha auch gerade so ein bisschen... Erzwingt er wirklich sein Glück? Ich weiß es nicht.
Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir sind echt auf der Suche nach einem richtigen Neuner. Ob jetzt tatsächlich ein Bebu, wenn er wieder fit ist, da die Lösung für ist, oder ein Bülter, weiß ich nicht, weil auch ein Bülter ist ja wahrscheinlich eher was für die Flügel. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Baustelle da vorne drin.
Auf jeden Fall. Und wir haben es ja schon mal gesagt, Bülter fehlt definitiv massiv. Lass mich nochmal ganz kurz gucken. Bülter hat ja gespielt schon einmal unter Christian Ilzer und das war gegen Leipzig. Und da hat er links außen gespielt. Ich glaube, auf der jetzigen Kramer-Position, oder? Lass mich kurz gucken. Ja. Ja.
Das wird super interessant. Auch tatsächlich war das meiner Meinung nach das einzige und letzte Spiel, wo Kramaric auch diesen klassischen Zehner spielen durfte, weil wir damals, sag mal, Sekou noch nicht in der Startelf hatten und Bischoff noch Sechser gespielt hat, neben Stach.
Ja.
Dass Bischoff und Stach jetzt nicht die Doppelsechs ist, mit denen du alles wegverteidigst, auf Dauer, sehe ich genauso, ne? Aber du kannst eigentlich einen Bischoff aktuell nicht benchen. Du kannst aktuell eigentlich einen Stach nicht benchen. Das heißt, wenn ein Bülter wieder zurückkommt und ein Bülter von der Form her genauso bleibt, dann wird es richtig interessant. Dann musst du ja irgendwann einen Loschek oder einen Kramaric auf die Bank setzen. Oder du machst halt einen Loschek oder einen Kramaric vorne rein. Und das sehe ich eigentlich momentan tatsächlich auch nicht.
Ja, wir warten es mal ab. Ich habe halt das Gefühl, dass bei Kramaric, dass es bei dem mittlerweile ein bisschen so ist wie bei so einem Achter, den man schnell übersieht. Dass der schon, was das Passspiel angeht und was Räume eröffnen angeht, nach wie vor deutlich wichtiger ist, als man denkt. Und das traue ich einem Loschek und einem Bülter in der Form nicht zu. Ein Bülter, der erläuft sich Räume, aber doch nicht durch Pässe. Weißt du, wie ich meine? Also dann hätten wir auf der anderen Seite irgendwie keine Balance mehr. Ganz schwierig, ganz schwierig.
Aber wenn du dir überlegst, wir haben ja auch gerade schon skizziert, wie Christian Ilzer eigentlich Tore erzielen möchte. Und der Grund dafür, dass das noch nicht funktioniert, ist, dass die Spieler dafür, die er eigentlich bräuchte, hat er nicht. Weil was braucht er dafür? Er braucht natürlich erstens mal hinten drin die aggressiven Pressing-Spieler. Geschenkt, die haben wir. Ne? Wir haben ja viele Balleroberungen. Aber dann uns fehlt einfach brutal das Tempo. Uns fehlt momentan diese Sprintläufe, diese brachialen Sprintläufe, die uns ein Bülter liefern kann, aber sonst eigentlich niemand. Das heißt, dass die Startaufstellung, die momentan am meisten das wäre, was Ilzer bräuchte, ist eine Flügelzange bestehend aus Bülter und JBL. Und dann wird es natürlich mit den anderen Positionen ziemlich eng.
Ja, genau. Und Bülter und JBL haben halt auf anderen... in anderen Bereichen dann wieder schwächen. Ich bin echt gespannt. Ich sehe den JBL nicht in der Startelf, ehrlich gesagt. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich bin trotzdem, darauf hatten wir uns ja eigentlich auch geeinigt, darauf, dass er als Joker ganz, ganz wichtig ist. Und das hat man jetzt schon in verschiedenen Situationen gesehen. Als er dann gestartet ist, war es dann immer ein bisschen anders. Bei JBL ist halt auch das Problem, dass ihn aus irgendeinem Grund die Trainer dann doch oft in relativ offensiven Positionen sehen. Das wird auch seine Gründe haben. Aber da ist er dann doch ein kleiner Chancentod. Und das liegt sicherlich auch daran, dass er einfach kein klassischer Stürmer ist.
Ja. Ja, also JBL tut wirklich gut daran, jetzt erstmal sich mit dieser Joker-Rolle, und das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, sich zu begnügen. Ich finde es auch überhaupt nicht, also ich finde es auch wirklich das Allerletzte, wie danach, das habe ich jetzt von 2 oder 3 Journalisten danach gehört, diese Frage. JBL und auch Ilzer wurden darauf angesprochen. Er hat ja nicht gejubelt, ne, logischerweise, weil er bei Dortmund war. Da kann man 1:1 zusammenzählen. Und da musste sich Ilzer tatsächlich die Frage gefallen lassen, ob dieser Nicht-Jubel eine Provokation gegenüber ihm sein soll, weil er nicht in der Startelf war. Leute, JBL ist seit Jahren nicht in der Startelf. Der kann froh sein. Der ist seit Christian Ilzer, ist der am nächsten an der Startelf dran seit Jahren. Also ich glaube nicht, dass der nach 3-4 Spielen wieder so arrogant ist, dass der sauer ist, weil er jetzt ein Spiel mal wieder nicht von Anfang an gemacht hat. Also das fand ich dann schon
ein bisschen, eine der dümmstmöglichen Fragen. JBL hat für Dortmund in der U17 gespielt, in der U19 gespielt, in der zweiten Mannschaft gespielt und in der ersten Mannschaft gespielt. Insgesamt etwa 5 Jahre lang. Und danach weiß man eigentlich sofort, dass man diese Frage gar nicht stellen muss.
Und dann spielt er ja auch noch im Signal Iduna Park, ne? Also dann ist ja eigentlich logisch, dass er da die Menge nicht provozieren möchte.
Ja, absolut. Wer weiß, ob er sich nicht sogar in Sinsheim anders entschieden hätte. Aber man kann es zu 100% verstehen und die Frage ist echt dumm.
Ja.
Gut.
Puh, das war jetzt anstrengend. Aber ich glaube, wir haben viel versucht aufzuarbeiten, was momentan so ein bisschen im Argen liegt, ne?
Ja, absolut, absolut. Ein Spiel haben wir ja noch vor uns gegen Gladbach. Ich glaube, wir sind aktuell sehr mit uns selbst beschäftigt, aber Gladbach ist sicherlich eine Mannschaft, gegen die Punkte auf jeden Fall drin sind. Gladbach befindet sich ja im ziemlich grauen Mittelfeld aktuell. Da wird auch nicht mehr viel nach oben gehen, denke ich zumindest. Nichtsdestotrotz, ja, werden wir es nicht leicht haben mit unseren Problemen, die wir aktuell haben, aber dieses 1-1 war auf jeden Fall enorm, enorm wichtig. Die Stimmung danach zu Recht gut und der Punkt ja auch insgesamt auf jeden Fall verdient.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Gladbach auch ein Gegner ist, der gerade mit unserer aktuellen Aufstellung, und die stellt sich ja momentan so ein bisschen von selber auf, das könnte wirklich ein Gegner sein, der uns liegt. Also gerade auch ein Kleindienst da vorne drin, der ist brandgefährlich. Man hat es jetzt wieder im Kiel-Spiel gesehen. Also was Kiel da teilweise mit Kleindienst gemacht hat, das war grob fahrlässig. Die haben den freigelassen, der hat die Kopfbälle machen können, der hätte sogar noch mehr Tore schießen können als das eine, was er tatsächlich getan hat. Und da setze ich meine Hoffnung wirklich darauf, so ein Kleindiensttyp, auch wenn Kleindienst wirklich ein klasse Spieler ist, aber von seiner Spieleranlage her, den frisst Chaves.
Stimmt, ja. Es ist nichts gegen Kleindienst, aber es ist doch ein bisschen ausrechenbar. Ne? Und ja, wenn wir das da so gut zugeordnet kriegen, bin ich da auch einigermaßen optimistisch. Andererseits ist natürlich Kleindienst auch einfach, der hat einen Lauf. Ne? Bei dem klappt gerade sehr viel. Anders jetzt gerade als bei einem, was weiß ich, sagen wir mal, Kramaric beispielsweise.
Ja. Ja gut, das heißt, wir haben jetzt noch das letzte Spiel vor Weihnachten und danach ist ja eigentlich, man kann ja gar nicht wirklich von Winterpause reden. Es ist ja eigentlich nur die Weihnachtszeit. Es ist dann, glaube ich, 2, 2,5 Wochen, wo der Ball nicht rollt. Und dann geht's ja in der zweiten Januarwoche auch schon wieder weiter. Also man braucht jetzt auch nicht denken, dass Christian Ilzer da jetzt eine Sommervorbereitung geschenkt wird. Allzu viel Zeit hat er tatsächlich wirklich nicht.
Genau so ist es. Es wird sehr spannend. Ich würde sagen, wir versprechen jetzt mal nichts, inwiefern es einen Vorrundenrückblick oder ähnliches gibt. Du ziehst nämlich auch um, aber wir sind auf jeden Fall spätestens im neuen Jahr passend zum Start der Rückrunde wieder da. So viel ist sicher und ansonsten, wer weiß, vielleicht finden wir ja auch ein bisschen Zeit. Zwischenrein 2 Dinge habe ich aber noch auf dem Zettel, Jonas, außer du hättest noch was Inhaltliches.
Nee, kannst gerne fortfahren.
Und zwar habe ich mir überlegt, jetzt passend zu Folge 200, aber auch ganz generell, weil ich finde, gerade im Dezember denkt man ja auch häufiger mal wieder daran, irgendwie was Gutes zu tun, gerade wenn man ja selbst vielleicht genug hat oder vielleicht sogar zu viel hat, je nach Perspektive. Und da habe ich gedacht, würde ich doch gerne einerseits vielleicht den einen oder anderen dazu aufrufen, die Stiftung von Oliver Baumann zu unterstützen. Ollis Kinderwelt heißt die, aber das kann ich natürlich nicht glaubwürdig tun, wenn ich nicht selbst auch in gewisser Weise mitmache. Vielleicht nur kurz zur Einordnung, die unterstützen im Wesentlichen Kinder und Familien, die es finanziell schwer haben, beispielsweise auch ein privates Kinderheim für schwer- und schwerstbehinderte Kinder in der Region um Hoffenheim herum. Und ich würde das aber tatsächlich auch so ein kleines bisschen kompetitiv gestalten wollen. Und zwar würde ich dann einfach sagen, ich spende selbst natürlich auch mit, und zwar 10 Cent für jeden Download, den es heute gibt. Man muss dazu sagen, das sind eigentlich sicher schon mal um die 200 Downloads heute. Jetzt könntet ihr natürlich dafür sorgen, indem ihr diese Folge nochmal ein bisschen hin und her schickt und irgendjemandem sagt, hört doch auch mal rein, dass das noch deutlich, deutlich mehr werden. Also das könnten im schlechtesten Fall vielleicht um die 20 Euro werden, es könnten aber auch um die 30 Euro werden. Und wenn man jetzt denkt, ja, der besticht uns ja jetzt mit dem Spenden, ich wollte sowieso was spenden. Deswegen ist es jetzt nur so ein kleines Spielchen on top und vielleicht kriege ich den einen oder anderen dazu, auch etwas an Ollis Kinderwelt zu spenden. Jonas, ich will dich da jetzt gar nicht mit reinziehen, aber vielleicht hast du ja auch Lust, in irgendeiner Art und Weise teilzunehmen. Aber ich denke, dass einige gerade im Dezember ohnehin diesen Gedanken vielleicht haben. Ich würde das einfach mal im Begleittext verlinken und natürlich dann auch sagen, wie viele heute noch die Folge gedownloadet haben.
Ja, da brauche ich gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir sind zwei vom Hoffefunk. Finde ich eine gute Idee, genauso wie du es gesagt hast. Du sagst einfach, was dann am Ende zusammengekommen ist. Und dann ist das einfach, was du spendest, mal zwei. Und ich mache die gleiche Summe nochmal oben drauf. Und dann wird es gespendet.
Sehr cool, danke Jonas. Und wie gesagt, vielleicht kommt hier von euch auch noch das ein oder andere bei Ollis Kinderwelt an. Und jetzt ganz kurz, ich habe es angekündigt, zum Abschluss noch eine kleine Verlosung. Wir haben das schon länger hier rumliegen und haben uns mal einfach irgendwann aus Jux und Dollerei Hoffefunk-Tassen gemacht mit unserem Logo drauf, die ich tatsächlich auch gerade benutze und oft eigentlich fülle, wenn wir im Podcast aufnehmen. Und wir haben da noch ein paar übrig und würden ganz gerne eine verlosen. Und das machen wir natürlich über unsere Social-Media-Kanäle. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, Jonas, ich habe die Frage, die wir stellen wollten, gerade vergessen. Und du hast sie dir ja auch ausgedacht. Weißt du sie gerade noch?
Genau, also erstens mal, ihr kennt bestimmt auch schon die Tasse, so eine weiße Tasse mit unserem blauen Logo eben darauf. Hat man bestimmt auch schon in der Insta-Story, wenn David oder ich das gepostet haben, bestimmt auch schon das öftere Mal auf dem Schreibtisch gesehen. Genau, also die wird verlost und zwar müsst ihr jetzt, es gibt nichts bei Social Media, was dann noch darauf hinweist, ausschließlich wisst ihr das, wenn ihr jetzt die Folge bis jetzt gehört habt und jetzt habt ihr die Chance. Wir posten ja immer die aktuelle Folge, wenn wir die aufgenommen haben, Folge 200, posten wir einmal auf Instagram und einmal auf Facebook. Das heißt, wer kein Instagram hat, kann auch sehr gerne auf Facebook teilnehmen, das ist vollkommen egal. Und ihr haut einfach in die Kommentare eben unter diesem Post, haut ihr den Trainer, der bei unserer Folge 100 unser Cheftrainer war. Also ihr guckt, Folge 100, wann war die denn? Und wer war zum damaligen Zeitpunkt unser TSG-Cheftrainer? Den schreibt ihr rein und dann seid ihr in der Verlosung mit drin und dann werdet ihr kontaktiert, eben über Facebook oder über Instagram, wenn ihr die Tasse gewonnen habt.
Ganz genau. Wichtig ist natürlich, dass ihr dann auch der entsprechenden Seite folgt, egal ob bei Insta oder bei Facebook und schon seid ihr in der Verlosung. Ich bin gespannt, wie viele teilnehmen. Sind es 5, sind es 10, sind es 50 oder noch mehr, keine Ahnung. Aber einer bekommt auf jeden Fall die Tasse zugeschickt. Das kostet wohl ein bisschen Versandkosten und ähnliches, aber haben wir gedacht, ist doch eigentlich ganz cool. Und ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen darüber. Aber ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut erklärt. Wir sind gespannt, wer das hinbekommt. Man muss ja immerhin auch bis zum jetzigen Zeitpunkt hören und noch ganz kurz recherchieren. Und ja, einer von euch ist dann wahrscheinlich ja kurz nach Weihnachten im Besitz einer Hoffefunktasse.
Das ist doch ein sehr schöner Plan. Da bin ich mal gespannt, wie viele Leute sich diese kleine Mühe machen. Und ich würde sagen, David, dann sind wir doch für diese vorweihnachtliche Folge am Ende angelangt.
So ist es. Und wir wünschen euch deswegen jetzt aus Sicherheitsgründen schon mal schöne Feiertage. Kommt ein bisschen zur Ruhe und wir hören uns ganz sicher im Januar wieder bei Hoffefunk. Vielen Dank euch.
Genau, noch einmal viel Spaß beim Fußballgucken vor Weihnachten. 21. spielen wir nochmal gegen Gladbach. Vielleicht beschenkt uns die TSG ja auch davor nochmal mit 3 Punkten. Und dann wünschen wir euch besinnliche Feiertage und wir hören uns wieder. Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.